Wie fängt man eine Podcast-Folge an? Ist eigentlich auch mal ein spannendes Thema. Da müsste man mal einen Podcast drüber machen. Ich habe gerade 17 Mal versucht, die richtigen Worte für den Anfang zu finden und stelle fest, dass es gar nicht so leicht ist, vor allem, wenn man nicht schon 15 Folgen gemacht hat, sondern die erste macht. Hier ist sie, die erste Folge meines Podcasts MW Marlene. Wie schön, dass ihr da seid. Das ist wirklich sehr, sehr schön, weil ich mir so lange schon wünsche, genau das zu machen. Und irgendwie ist natürlich immer erstmal viel, was man sich an Gedanken machen muss, viel, was man dann organisieren muss. Und dann muss man die Entscheidung treffen, wirklich anzufangen. Das habe ich jetzt. Folge Nummer 1 startet hier. Auf die Gefahr hin, dass noch nicht alles perfekt ist, legen wir los. Ich spreche Themen an, die mir viel bedeuten. Und ich spreche mit Menschen, die Bedeutung in meinem Leben haben. Meine Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, Experten, Ärzte. Durch meinen Beruf und, naja, dass ich natürlich einfach schon ein paar Jahrzehnte auf dieser Welt bin, aber ganz sicher natürlich durch meinen Job im Frühstücksfernsehen, habe ich einfach ein sehr großes Netzwerk und habe manchmal gedacht, wie schön, dass ich mit genau der Person sprechen konnte und einen ganz tollen Rat bekommen habe. Und das ist eigentlich die Motivation, warum ich diesen Podcast mache, weil ich mir denke, wie schön wäre es, wenn alle den Zugang hätten und wenn alle genau diesen Rat bekommen könnten. Deswegen wird es genau solche Gespräche hier geben. Ich werde ein bisschen was von mir erzählen, was vielleicht gut geklappt hat, auch was nicht so gut geklappt hat, wo ich im Nachhinein denke, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Ich werde versuchen, das so ehrlich, wie es nur irgendwie geht, zu besprechen, weil ich selber das unheimlich toll finde, wenn mein Gegenüber das macht. Und das kostet manchmal Überwindung, weil man natürlich gerne irgendwie die Form wahren möchte und weil man auch gerne sich nicht komplett bloßstellen möchte. Aber ich habe festgestellt, immer dann, wenn ich mich getraut habe, Dinge so zu besprechen und so zu erzählen, wie sie wirklich in meinem Leben sind, dann ist das befreiend und dann gibt einem das unglaublich viel Kraft. Ich dachte auch in meinem Job, ich müsste immer noch ein bisschen mehr darstellen oder vielleicht schlauer, eloquenter, wortwitziger, relevanter rüberkommen und habe dann irgendwann festgestellt, dass es eigentlich am einfachsten ist, wenn man so ist, wie man wirklich ist, auch wenn man das vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, wie man wirklich ist. Aber versuche nichts draufzupacken, sondern einfach man selbst sein können. Auch mit der Maßgabe, dass man wachsen möchte. Ich möchte das immer noch sehr gerne. Ich möchte ein entspannterer Mensch werden. Ich möchte wohlwollender mit anderen sein. Ich möchte toleranter sein. Ich möchte mir mehr zutrauen, mich trauen, Dinge anzusprechen. Das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall gewachsen, aber es geht noch besser. Und deswegen sitze ich auch hier gerade vor diesem Mikrofon und möchte mich das trauen. Ich sage euch gleich, ich bin noch weit entfernt davon, Podcasts wirklich zu verstehen und Podcasts wirklich gut zu können. Das ist mir aufgefallen, als ich das erste Gespräch jetzt aufgezeichnet habe. Seht es mir nach. Ich wachse hier langsam und das Gespräch, was jetzt kommt, ist nicht perfekt. Ich spreche mit meiner Schwester, meiner großen Schwester Nadja. 4 Jahre ist sie älter. Sie ist der Mensch, der mich am längsten kennt, der mich wahrscheinlich auch am besten kennt, der mich auf jeden Fall von der anderen Seite kennt als andere Menschen, als meine Freunde und natürlich auch die Menschen, die mich aus dem Fernsehen kennen. Und deswegen dachte ich, damit ihr noch einen besseren Eindruck habt von der Perspektive, die ich einnehmen werde, also noch mehr den besseren Eindruck habt, wie ich eigentlich bin, ist das Gespräch mit meiner Schwester vielleicht interessant und ein guter Start. Wir versuchen es, wir legen los. Folge 1, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast MW Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. So, vor mir sitzt meine Schwester Nadja, meine große Schwester.
Ja, ich finde es auch ganz toll, dass ich hier bei dir sein darf.
Ich will ganz kurz ein bisschen von dir erzählen. Also du hast genauso wie ich 2 Kinder. Wir beide sind in Berlin-West groß geworden. Wir sind in einer 3-Zimmer-Wohnung groß geworden. Wir haben uns ein Zimmer geteilt. Meine große Schwester fand es eigentlich immer richtig bescheiden, dass die kleine nervige Schwester damit im Zimmer ist, weil du halt schon sehr früh dann auch Liebesromane gelesen hast und du warst schon so total in diesem Thema. Und ich hatte eine Zahnspange, bin immer zum Schwimmtraining gegangen und fand alles total uncool, was du dann als Thema hattest. Wir waren schon sehr unterschiedlich, haben uns aber natürlich immer sehr geliebt. Wenn du einen guten Tag hattest, durfte ich unten an dein Fußende zum Schlafen kommen, weil ich immer so gerne die Nähe hatte von meiner großen Schwester.
Jeden Abend war das so.
Ja, ich gebe es zu. Und heute habe ich noch diese Nähe gerne. Hat sich durchgezogen. Und das war auch anders, muss man sagen. Das war dann auch anders bei dir. Du konntest mit diesem Gefühl, oh, Wochenende mal für mich und keiner da, herrlich, fandst du ganz toll und ich fand es eigentlich immer blöd.
Ja, stimmt. Also ich meine, ich habe ja auch gerne Nähe und ich habe durchaus auch gerne Nähe gehabt, auch zu dir. Vielleicht nicht ganz so viel wie du, aber nee, tatsächlich genieße ich das total, auch mal für mich zu sein. Ich kann auch mal tagelang für mich sein, das finde ich schön. Dann finde ich es auch wieder schön, wenn andere dabei sind oder du dabei bist oder meine Kinder. Aber ich kann auch gut alleine. Im Gegensatz zu dir, glaube ich, ne?
Ich habe es gelernt auf jeden Fall. Also ne, ich musste das ja in den letzten Jahren jetzt lernen. Nach meiner Trennung und dann ist das erste Kind, mein Sohn, ausgezogen. Dann ist meine Tochter so halb ausgezogen. Die studiert in einer anderen Stadt. Die ist in der Woche woanders. Also natürlich musste ich mich damit anfreunden. Habe ich auch. Ich habe das jetzt gelernt, dass ich auch mal ein Wochenende alleine verbringe. Aber ist für mich kein Wunschzustand. Überhaupt nicht. Und du arbeitest überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Also in dieser Hinsicht haben wir einen ganz unterschiedlichen Lebensweg gemacht. Du arbeitest in der Bundesdruckerei und hast auch irgendwie einen verantwortungsvollen Job, arbeitest mit vielen jungen Kollegen zusammen. Und ich hatte bei dir immer das Gefühl, dass meine große Schwester mich mein ganzes Leben lang auch so begleitet und uns unterstützt. Ja, so stolz auf mich ist, was für mich immer sehr, sehr, sehr schön war. Auch natürlich in Zeiten, wo es vielleicht noch gar nicht so richtig erfolgreich war. Aber ich hatte so das Gefühl, du warst immer sehr stolz auf mich. Und auf der anderen Seite gab es bei dir ja auch Phasen, die sehr, sehr schwierig waren. Also deine Trennung liegt ja über 10 Jahre zurück. Und ich kann mich auch an diese Zeit noch sehr doll erinnern. Und ich weiß gar nicht, ob ich dieses schon mal gesagt habe, aber ich war so dankbar, als es dann so war. Weil ich habe es... Oh, entschuldige, jetzt wird es schon emotional. Ich habe das kaum ertragen können, wie doll du gelitten hast damals. Ne? Und dann habe ich einfach gehofft, dass du siehst, was falsch läuft und dass du dann den Schritt gehst. Und es war sehr schmerzhaft für dich.
Ja.
Denkst du darüber noch nach manchmal?
Also es ist jetzt schon glücklicherweise viele Jahre überwunden. Habe ich mich tatsächlich gewundert, dass ich so lange damit gekämpft habe. Also ich konnte, weißt du ja, ich konnte bestimmt 5, 6 Jahre mich davon nicht losmachen. Also diese Trauer, auch ja, die Traurigkeit, weil es war schon die Liebe meines Lebens, ja. Und der Vater meiner Kinder, das hat mich nicht so richtig losgelassen. Und ich habe oft gedacht, in dieser Situation habe ich auch so nach unten in den Abgrund geguckt und kann nachvollziehen, dass eben Frauen in solchen Situationen so dann in die Depression kommen oder eben wirklich da schwer wieder rauskommen. Aber ich glaube, so sind wir beide nicht. Und letztlich haben wir uns, auch weil wir uns auch damals viel miteinander ausgetauscht haben, haben wir das überwunden. Und ich habe im Nachgang auch immer gedacht, ich bin lieber alleine, als mit jemandem zusammen alleine. Und das habe ich gedacht, also ich habe doch, ich habe das damals tatsächlich in der Beziehung gar nicht so empfunden. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber so war das. Aber hinterher habe ich gedacht, nee, ich lebe jetzt mein Leben und ich möchte mit den Menschen zusammen sein, die mich lieben und das andere möchte ich nicht mehr. Aber es hat tatsächlich lange gedauert. Und jetzt ist es natürlich auch ganz anders. Also so dieses, ne, was wir damals in unserer Jugend dann uns auch so gewünscht haben, als Lebensplanung zu heiraten und Kinder zu bekommen und den Weg gemeinsam zu beschreiten, das ist ja jetzt anders. Also ich muss nicht mehr geheiratet werden, ich will nicht versorgt werden, das mache ich alleine. Kinder haben wir auch, sondern es ist so, man ist so, also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich frei bin und dass es so leicht ist und dass ich einfach nur was für mein Herz gesucht habe und jetzt erstaunlicherweise auch gefunden habe.
Und ich habe mir vor ein paar Jahren tatsächlich gewünscht, dass du dich nochmal verliebst, ja, weil natürlich leidet man als Schwester wahrscheinlich nochmal anders mit, so wie du ja auch mit mir mitgelitten hast, als es mir nicht gut ging. Und du hast gerade so gesagt, zusammen einsam sein, ich will da gar nicht so drauf eingehen, aber ich glaube, man fühlt sich nie so einsam wie neben jemand, der nicht mehr da ist. Also das ist wirklich so ein einsames Gefühl, ein trauriges Gefühl, dass es dann auch eine Befreiung ist, so groß wie der Schmerz ist, der dann kommt, dass man dann lieber sich trennt. Und trotzdem will ich einmal kurz einschieben, ich freue mich für jedes Paar, was es schafft, ja, auch mit Kindern
ich
und
auch
so zusammen zu bleiben. Es ist was Wunderschönes, aber wir haben das dann am Ende eben doch nicht geschafft und jetzt gestalten wir die Liebe und das Leben nochmal neu mit allem, was es so anders macht und auch vielleicht, ja, wo man sich eben auch neu drauf einlassen muss. Lass uns doch nochmal über unsere Jugend, über unsere Kindheit sprechen. Also das Besondere, glaube ich, so an unserer Teenagerzeit ist natürlich auch das Großwerden in West-Berlin. Ne? Also damals gab es ja noch die Mauer, deswegen sage ich West-Berlin. Wir sind innerhalb der Mauer groß geworden. Und ich versuche das immer anderen zu beschreiben, dass für uns Westdeutsche eigentlich auch so fremd waren, fast so wie die Ostdeutschen. Ja? Also unsere Cousins und unsere Cousinen, die sagen mir heute noch, und wie gefällt sie denn in Westdeutschland? Also so ein klassischer Satz. Weil wir Berliner haben irgendwie das anders erlebt. Wir haben unsere Stadt und unser Leben irgendwie so ein bisschen anders erlebt. Und dann, ich wurde 18, als die Mauer fiel. Das war gerade dann bei mir die Zeit, wo es losging mit rausgehen, den ersten Freund haben, irgendwie auf Partys gehen, mal in den Club gehen. Und das war genau die Zeit, wo die Mauer gefallen ist. Und da muss ich wirklich sagen, das war eine magische Zeit. Wenn ich daran zurückdenke, dann bin ich wirklich dankbar, dass ich das erleben durfte.
Wo du das jetzt sagst, ich erinnere mich daran, dass wir an dem Abend, als die Mauer fiel, haben wir beide miteinander telefoniert. Und ich saß schön in meiner ersten Wohnung, ganz in rosa.
Ja, ich erinnere mich.
Mit einem lilafarbenen Badezimmer, du meine Güte. Und ich habe da schön gesessen und das vom Fernseher geguckt und du warst natürlich on the road und warst direkt dort, ne? Direkt genau. An der Mauer.
Abends habe ich noch Tagesthemen geguckt und da war, ich muss 9. November 89, muss ich nochmal raussuchen, weil da in meiner Erinnerung wurde gesagt, im McDonald's am Kudamm knallen die Korken Rotkäppchensekt. Und ich habe die Dimension trotzdem nicht so richtig begriffen. Ich bin aber morgens früh dann nicht in die Schule gegangen, sondern wir sind alle zur Mauer, wir sind alle am Brandenburger Tor, standen da auf der Mauer, haben unser eigenes Steinchen rausgekloppt. Damals hat man natürlich noch keine Handys gehabt, deshalb, es gibt eigentlich kein Foto davon. Ich habe zwar einen Schulfreund, der hat Fotos gemacht, aber der hat halt einfach Fotos von anderen Menschen gemacht. Ja? Also wir haben uns da gar nicht dokumentiert, aber ich habe das Steinchen noch und die Erinnerung an diese zauberhaften ersten 2, 3 Tage nach dem Mauerfall. Also das war ja unbeschreiblich.
Ich bin an dem Tag darauf, ich bin arbeiten gegangen zu der Zeit schon, in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz. Und dann sind wir Kollegen mittags dann auf den Kudamm gegangen und sind da lang. Und das war eine unbeschreibliche Situation. Es war sehr, sehr berührend. Und am Tag darauf bin ich mit meinem Mann nach Osterode gefahren. Tolle Idee, so wie alle anderen auch. Wir mussten ja damals dann durch die Transitstrecke und wir haben statt 3, 4 Stunden, haben wir 11 Stunden gebraucht, weil jedes Auto quasi einzeln begrüßt wurde. Das war schon besonders, das war
total
echt Geschichte.
Und in diesen Tagen, da warst du nämlich dann tatsächlich gar nicht da. Also es ist ja sehr schnell dann auch irgendwie gezweifelt worden, ob das alles klappt und es wird ganz schlimm und so weiter. Das habe ich als Berlinerin auch wirklich gemein gefunden, ja, weil ich dachte, es gibt keine Alternative dazu, dass dieses Land und diese Stadt wieder zusammenwächst und dass die Menschen wieder zusammenkommen. Ja. Ich habe gedacht, wie kann man da so böse reden? Aber die ersten Tage war das eben noch nicht. Die ersten Tage wurde jeder Trabi auf der Stadtautobahn oder auf der Straße angehupt und fremde Menschen haben sich im Arm gelegen, haben Leute aufgenommen bei sich, wohnen lassen. Also diese ersten Tage waren wirklich außergewöhnlich. Also in meiner Vita hat es eine ganz große Prägung gehabt.
Und es war so friedlich. Also wenn man jetzt auch so heute guckt, wie alles ist und damals, es war so eine große Wendung in unser aller Historie im Grunde. Ich fand es auch toll, es war so schön.
Das stimmt, das stimmt. Meistens verklärt man die Sachen noch ein bisschen im Rückblick, weil ich kann mich erinnern, dass dann natürlich auch alles hinterfragt wurde und was ich ganz schlimm fand übrigens war auch, dass so viele Ossis ins Lächerliche gezogen wurden, weil sie halt anders aussahen, die Frisuren waren anders, die Klamotten waren anders und so. Das fand ich ganz fies. Und also naja, jede Zeit hat ihre Besonderheiten und ihre Herausforderungen. Aber eine Sache will ich noch sagen, den Begriff Ossi, den gab es erst, nachdem es den Wessi gab, weil wir Berliner haben immer die westdeutschen Wessis genannt.
Das stimmt.
Hundertprozentig weiß ich das nämlich. Und heutzutage denkt man es das gleich. Es war dann das witzige Neue waren dann die Ossis, die dann praktisch dazu kamen und jetzt sind wir schon lange ein Land. Unsere Eltern haben das ganz gut gemacht, dass wir irgendwie nicht, also wir wurden nie gegeneinander ausgespielt, schon mal sowieso nicht. Nee. Oder so gesagt, ja, die Nadja macht es aber so und warum kannst du es nicht auch mal so machen oder solche Sachen. Also wissenschaftlich wird es ja schon so gesagt, dass Geschwister eine Rolle bekommen ja, und irgendwie in so einer Rolle verhaftet sind und eigentlich diese Rolle das ganze Leben mitnehmen. Würdest du sagen, dass das bei uns so war?
Also ich war ja die Erste so und in unserer Familie sowieso und da hat man eine andere Funktion oder eine andere Position, als wenn schon
ein Geschwisterkind da ist. Also wenn das erste Kind kommt, dann ist alles neu. Und wenn das zweite kommt, das habe ich immer gesagt, Marlene konnte, ich musste das vorkämpfen, immer vorkämpfen. Und
ich konnte abernten.
Du konntest ernten. Und ich will nur sagen, Marlene hieß früher Chaos Elsie und das hatte durchaus auch seinen Grund. Ich glaube, niemand hat so gut Geschichten erfunden, warum das jetzt nicht geklappt hat, pünktlich zu Hause zu sein. Und ich musste immer pünktlich zu Hause sein. Aber gut, Geschichte.
Das stimmt wirklich. Ich meine, gut, auch heute noch wird mir gesagt, kein Wunder, dass du Chaos Elsie hieß, du bist es immer noch. Ich weiß es auch nicht. Am Ende fügt sich dann auch trotzdem wieder alles. Am Ende schaffe ich immer alles, aber zwischendurch kann es auch gerne mal ein bisschen chaotisch sein.
Naja, also ich glaube schon, dass mehr Dinge passieren als vielleicht in meinem Leben. Und ich kann mich daran erinnern, weißt du noch, dass man zum Thema Chaos Elsie, du bist in München gewesen, das ist schon 1000 Jahre her, und hast deinen letzten Flug verpasst. Komisch. Und jeder andere hätte sich jetzt ein Hotelzimmer gesucht und gewartet, dass der nächste Tag kommt. Nein, Marlene hat irgendwie da am Counter gestanden und die
geheult.
Die Stewardess hat dich mit nach Hause genommen und ihr chilenischer Mann hat dich dann am nächsten Morgen zum ersten Flug gebracht.
Ich hatte da auf einer Messe gearbeitet. Das war so ein Studentenjob, den ich gemacht habe. Ich weiß es noch genau, ich habe den Zug verpasst, weil ich dachte, es ist schon die Station, ich steige aus, Türen zu, der Zug wird weiter. Und ich dachte, ach, ich blöde Nuss, das war ja noch gar nicht die Station. Also wirklich so wahnsinnig blöd. Dann bin ich da angekommen am Counter und natürlich, wie alt war ich da? 22 oder so, 21, keine Ahnung. Da hat man ja überhaupt nicht die Möglichkeit oder das Geld jetzt einfach zu sagen, komm, jetzt kaufe ich mir halt einen neuen Flug und nehme mir ein Hotelzimmer. Klar, das wäre ja auch dann die Option, aber ich wollte im Flughafen bleiben. Ich wollte mich dann da auf eine Bank legen und dieses Stewardess hat mich gesehen und hat gesehen, dass ich irgendwie verzweifelt bin und sagte dann, nee, auf so einem Flughafen sind Sie nicht sicher, da können Sie jetzt nicht wohnen. Dann kommen Sie lieber mit zu mir. Und dann hat sie, und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz toller Moment in meinem Leben, dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen, genau, der kam aus Südamerika. Die haben das Kinderzimmer freigeräumt, der Sohn hat dann bei denen im Schlafzimmer mit übernachtet, ich habe im Kinderzimmer übernachtet und der Mann hat mich morgens dann zum Flughafen wieder gefahren. Und ich weiß noch, dass ich mit denen da gesessen habe und gesagt habe, wie kann ich das denn gut machen? Und dann hat diese Frau gesagt, wenn ein anderer mal in die Situation kommt, dann hilf ihm einfach auch und dann ist es alles gut. Und das fand ich so toll. Und ich habe so gedacht, so will ich auch mal sein, wenn ich richtig erwachsen bin und habe das so für mein Leben mitgenommen. Bis heute denke ich dran und bis heute fand ich das einfach einen wahnsinnig tollen Zug.
Ja, komisch. Ich habe die Geschichte auch nie vergessen, weil ich gedacht habe, niemand anderem würde das gelingen. Ich würde mal sagen, vielleicht auch passieren, aber würde das gelingen, dass sowas, so eine Geschichte daraus erwächst aus einem verpassten Flug.
Das stimmt. Dein Sohn war der Erste, der in unsere Familie geboren wurde und das weiß ich noch, ich kann mich an diesen Tag noch erinnern, ich kann mich an den Anruf erinnern und Tante zu werden ist tatsächlich, oder Onkel zu werden, also einen Neffen zu bekommen oder eine Nichte zu bekommen, ist auch wirklich was, was man auch vorher nicht ahnt, dass man so viel Liebe hat für die Kinder des Bruders oder der Schwester. Und ja, da haben wir irgendwie eigentlich schön getimt, ne?
Ja, also da werde ich jetzt ganz emotional.
Ich kann ja mal kurz erzählen, also wie war das? Wir waren beide, du warst Anfang 30,
ich
ne?
Du warst 33 oder wurde 33, 20. Genau.
Und Max ist 5 Monate vor Fritz geboren.
Genau, genau. Und du hast mir irgendwann später mal gesagt, dass, bei mir hat es ja ein bisschen länger gedauert und einmal ist es ja auch, oder hat es ja nicht geklappt und dann hat es nochmal 3 Jahre gedauert, also bis ich dann schwanger war und irgendwann später hast du mir mal erzählt, dass du auf mich gewartet hast und das fand ich sehr, sehr liebevoll. Also mehr Liebe geht eigentlich nicht als das und das ist auch schön, also jetzt natürlich schön zu sehen, aber das war, ich meine, ich hätte auch das überstanden damals, aber irgendwie finde ich, zeigt das auch unsere Bindung.
Das stimmt. Das war, glaube ich, so halb bewusst und halb war das einfach so das Bauchgefühl, ja. Ich wollte irgendwie, dass du deine Familie gründest, also ne, inklusive Partner. Jetzt nicht, dass ich, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich es sicherlich trotzdem auch gemacht. Aber ich habe auch mitgelitten, ne, als es mit deinen Schwangerschaften nicht geklappt hat. Ganz, ganz schlimmes Thema. Und jede Familie, jedes Paar, jede Frau kann es nachfühlen, wenn du einfach nicht schwanger wirst und wenn du schwanger wirst, das Kind verlierst. Wie groß da der Schmerz ist. Und ich habe das nicht erlebt und habe es aber mit dir mitgelitten und deswegen fügte es sich so.
Ja.
Ist ein Satz, den ich sehr häufig sage und der in meinem Umfeld schon immer für mich zitiert wird. Ist so, ich glaube, manchmal fügen sich Dinge, wenn man darauf vertraut. Nicht alles fügt sich, ne? Aber da, wo man denkt, wie soll es werden und so, manchmal fügen sich die Dinge einfach. Es sollte halt so sein.
Ich weiß noch genau, als du dich damals getrennt hast, weißt du noch, da bin ich auch gekommen. Und wir haben dann, oh Gott, wir haben dann versucht, das gemeinsam irgendwie durchzustehen. Ich habe mich um die Kinderchen gekümmert, weil du eine Sendung hattest. Und das hat auch für uns nochmal so viel Nähe gegeben. Wir konnten uns einfach immer in diesen Situationen, die auch mal tough waren, so aufeinander verlassen. Und jetzt ist es doch so schön, dass also wir beide sowas haben, was wir schön finden und was uns gut tut.
Ich beschreib das nochmal. Also ich glaube, ja, dass ich irgendwie immer ganz gut tough bin und auch gerade auch in dieser Zeit der Trennung so, also mein Ex-Mann und ich, wir haben das beide gut hinbekommen, zumindest im Rahmen einer solchen Scheißphase für eine Familie. Aber ich habe schon versucht, auch immer stark zu sein. Die Kinder waren ja bei mir zu Hause und kein böses Wort über ihren Papa, was ja gar nicht nötig ist in dem Sinne, also vor allem nicht vor den Kindern. Und dann gab es aber den Punkt, wo ich glaube, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, ja, und konnte einfach nicht mehr aufhören zu weinen. Und dann hat mein Kind, meine Tochter, hat dich angerufen und gesagt, Tante Nadja, du musst kommen. Ich, Mama kann nicht mehr, ja.
Ja, so war das.
Wie schön, wenn dann jemand da ist, der kommt, ne? Weil ich glaube schon, dass auch sehr, sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter solche Situationen dann nicht so, einfach niemanden haben. Also schön, wundervoll, wenn jeder jemanden hat, ob es die Schwester oder eine Freundin, Freund, Nachbar oder so ist. Aber viele müssen auch sehr, sehr viel mit sich alleine ausmachen. Und ich kann den Tag noch genau beschreiben. Ich lag auf der Couch, ich konnte gar nichts mehr. Bei mir funktionierte gar nichts mehr. Du hast dich erstmal an den Herd gestellt und hast den Kindern was zu essen gemacht. Und die hatten vor allem auch das Gefühl, da ist jetzt jemand, der kümmert sich ein bisschen um die Mama und der ist auch für uns da. Meine Trennung liegt jetzt ungefähr 4 Jahre zurück. Und ich war ein Jahr wie betäubt. Also ich hatte so das Gefühl, ich war weder körperlich noch seelisch in der Lage, mich auf jemand anders einzulassen. Ich hatte auch gar kein Bedürfnis daran. Und ich habe befürchtet, dass ich das auch verloren habe. Ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich nochmal so eine Vertrautheit zu jemand entwickeln kann oder dass ich auch richtig Bock auf jemand habe, um ehrlich zu sein. Das war auch bei mir ganz schön krass ausgeschaltet vor lauter Kummer und Schmerz und auch so dieser Befürchtung, alle anderen haben es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Und naja, da passiert wahrscheinlich bei einer Frau noch mal mehr als bei einem Mann in so einer Situation. Und dann habe ich ein Jahr lang, ne, so in der Rückschau war das dann ungefähr ein Jahr, wo ich so ab und zu mal gedacht habe, gut, du triffst dich mal mit jemandem auf ein Abendessen oder hast dann auch vielleicht ein kleines Abenteuer. Aber das war eigentlich alles so ein bisschen Geplänkel, ja. Also das tat mir gut, definitiv. Das war auch aufregend, aber eben auf einer wirklichen Oberfläche. Wir haben immer mal Momente gehabt, wo wir wirklich füreinander da sind. Und das ist zumindest, darin besteht kein Zweifel, ne, dass wir immer füreinander da sind. Auch wenn wir manchmal Dinge anders gesehen haben und auch als die Kinder schon größer waren, haben wir uns ja manchmal auch gefetzt, ja, muss man sagen. Ja. Wir haben uns wirklich manchmal gefetzt, wenn wir so im Urlaub zusammen waren. Und dann habe ich dich abgenervt, du hast mich auch abgenervt, weil wir uns irgendwie gegenseitig nicht so richtig verstanden haben. Und so in dieser Richtung gab es schon manchmal Momente, wo wir richtig uns, glaube ich, auch angeschrien haben.
Wir haben uns auch angeschrien. Ich glaube, wir haben uns irgendwann auf Sylt in der Friedrichstraße angeschrien. Unsere Mutter ist im Boden furchtbar. Und ich glaube, es ging nur um Essen einkaufen. Wir hatten jetzt in der Corona-Zeit schon nochmal eine herausfordernde Situation. Das war wirklich schwierig, ne? Da waren wir, es hat uns beide sehr betroffen, obwohl wir es nicht miteinander ausfechten mussten. Und trotzdem haben wir das geschafft, weil wir es auch wollten.
Und das ist ein gutes Beispiel. Wenn man ehrlich ist, ich habe das fast verdrängt, ja. So wie man vieles verdrängt aus dieser für uns alle so schwierigen Zeit. In dieser Corona-Zeit, das ist ja fast, das ist eigentlich eskaliert sogar, ne? Da war noch jemand anders beteiligt und da war das Verständnis, also wir waren einfach in unterschiedlichen Lagern, ne?
Ja.
Meine Haltung ist ja wahrscheinlich eher bekannt, also dass ich wirklich sehr stark hinterfragt habe, ob wir mit all diesen Maßnahmen wirklich richtig liegen. Ich konnte halt manchmal nicht schlafen, weil ich mir solche Sorgen gemacht habe, dass wir das falsch handhaben, ja. Also ihr wart so als kleine Familie eher der Meinung, wenn sich nicht alle an alle Regeln halten, dann werden wir da nie durchkommen. Und beide hatten ja eine große Emotion und Das muss man sagen. Daran hätten Familien auch, und ich glaube, es sind auch Familien daran.
Das glaube ich auch. Also wenn man das jetzt auch sieht, wie die Situation jetzt ist, ich glaube das auch. Es gab unterschiedliche Positionen und die gibt es auch heute noch. Hm. Und ich glaube, dass das auch okay ist. Aber wir haben es nicht zugelassen. Also ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Wir wollen ja nicht uns entzweien und wir wollen auch nicht, dass sich unsere Kinder entzweien, sondern wir wollen ja die Zeit miteinander verbringen und einander lieb haben, so wie wir das eigentlich normalerweise tun. Und dann haben wir auch das geschafft. Und ich glaube, vielleicht ist nicht bei, oder ist bei vielen der Wunsch auch gar nicht da oder so der Weg nicht da. Und ich glaube, wir beide wollen das ja für immer, ja, und wollen das auch für unsere Kinder und dann machen wir das auch so. Und ich glaube, auch unsere Kinder, unsere Mama natürlich sowieso, aber unsere Kinder wollen das auch. Ich meine, wenn du jetzt an Weihnachten denkst, zu Weihnachten haben wir uns gesehen mit allen Kindern, mit Oma, mit den Freunden der Kinder und haben, was haben wir gespielt? Stadt, Land, Fluss?
In Schweinisch.
Das war so lustig. Ja. Und irgendwann sind wir ins Bett gegangen und die Kinder haben bis 4 Uhr morgens weiter gefeiert und wollten dann die Flaschen nicht wegräumen, um uns nicht zu stören.
Genau. Ja, das habe ich mir aber abgewöhnt. Flaschen oder was auch immer wird nicht mehr morgens von mir weggeräumt, sondern das wird schön von anderen aufgeräumt. Oder was auch immer für Partyreste noch übrig sind. Ich glaube, dass man Dinge wollen kann. Also ja, wir wollten, dass das weiter funktioniert. Genau. Wir wollten, dass wir daran nicht auseinanderbrechen. Und ich muss sagen, es war wirklich schlimm. Aber wir wollten das und das ist auch sowas.
Ich glaube auch. Und ich glaube, das ist etwas, so unterschiedlich wir auch sind. Total, eigentlich in ganz, ganz vielen Dingen. Mhm. Aber das ist was, was wir quasi familiär mitbekommen haben und auch mitgeben, so dieses auch positiv sein und in Familie miteinander sein, mit allem, was dazu gehörte. Wir hatten, also bei uns zu Hause war das so, mein Vater war der einzige Mann zu Hause, meine Mutter und wir beide. Und wir haben uns ordentlich eins ausgefochten mit Papa. Ja. Und trotzdem hat es war wie Sport, also eher für meinen Vater und mich, Mama
ja,
und du.
Wir haben als Zuschauer in der Küche gesessen und haben meistens geweint, wenn Kartoffeln geflogen sind. Auch stattgefunden hat.
Ja, ich erinnere mich. Aber mein Vater und ich, wir hatten am Ende schon immer Mühe, uns daran zu erinnern, worum es eigentlich in dem Streit ging. Und am Ende war wieder alles schön. Alles gereinigt und alles gut. Und das hat uns, glaube ich, unsere ganze Jugend ausgezeichnet und eben auch mitbegleitet. Und so ist es bei den Kindern auch.
Total. Ich glaube ganz toll daran, dass wir einander brauchen. Also nicht jeder hat das Glück, jetzt eine Schwester wie ich oder wie wir beide zu haben. Nicht jeder hat Geschwister. Nicht jeder hat auch vielleicht die Familienstruktur. Im allerglücklichsten Fall kreiert man sich sowas wie eine eigene Familie, ja, und ist füreinander da, nimmt sich auch Zeit für solche Sachen, weil wir brauchen einander.
Ja. Wir hatten ja auch jetzt durchaus harte 1,5 Jahre. Unsere Mama ist krank geworden. Wir hatten vieles zu regeln und die Wohnung aufzulösen. Und das war schon auch ganz schön herausfordernd, ne? Also so emotional und auch, es war anstrengend einfach auch. Und ich meine, wir haben in der Wohnung alles durchgeguckt und dann haben wir geheult. Und wir haben uns auch, wir haben auch einfach gelacht, auch über die Situation. Manches davon war einfach irgendwann komisch.
Also einfach festzustellen, dass die eigenen Eltern, unser Vater ist schon über 20 Jahre tot, das war auch einfach fürchterlich damals. Und unsere Mutter, festgestellt haben wir das jetzt schon vor vielen Jahren, ne, dass nicht mehr alles im Kopf ganz so schnell funktioniert, wie es früher der Fall war bei ihr. Sie ist an Alzheimer erkrankt. Irgendwann hatten wir dann auch die Diagnose, das weiß ich auch noch, dass es echt hart war. Und jetzt ist es eine Situation, die wir irgendwie ganz gut handeln, aber wenn man sich vorstellt, wie schrecklich das eigentlich ist. Also ich finde es auch sehr, sehr hart. Und wir haben das gut organisiert, ne? Und wir sind ganz viel da für unsere Mutter. Und trotzdem tut mir das manchmal so leid, dass sie so verzweifelt ist, weil sie die Welt einfach nicht versteht. Dann nehmen wir uns nochmal Zeit für, weil ich glaube, das haben natürlich wirklich viele Menschen, ne? Dass jemand dement wird in der Familie. Die Herausforderung, die wir hatten, wir mussten auf einmal alles regeln für unsere Mutter. Wir mussten auch Entscheidungen treffen. Wir haben sie mit eingebunden, wo es noch ging. Aber wir mussten ein schönes Heim finden, ein Seniorenheim finden, wo sie gut betreut ist, aber wo sie ihr eigenes Ding noch machen kann. Wir mussten die Wohnung auflösen. Ich bin immer noch dabei, irgendwelche Spenden. Sie hat, also Senioren werden ja ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Wie viele Spendenverträge sie gemacht hat. Jeder, der da an der Tür geklingelt hat, hat natürlich dann auch leichtes Spiel gehabt. Und das muss alles aufgelöst werden. Das ist schon echt Wahnsinn. Das haben wir eigentlich hinter uns gebracht. Das haben wir gut geschafft. Mein Gott.
Und das haben wir gemeinsam gemacht. Weißt du noch, wie wir da unten im Keller waren? Und ich glaube, 10 leere Koffer waren
da. Nichts drin, nur Quatsch war da drin. Ja. Oh, wenn ich eine Sache besser machen möchte, ich möchte gerne kein Chaos hinterlassen. Ich möchte vorher schon alles aussortieren, was sowieso kein Mensch mehr braucht. Aber das war zum Beispiel ein Kapitel, was unsere Mutter ja nicht angerührt hat. Ja, ne? Also stimmt. Da, wo sie Schmuddelecken, nee, ach, da habe ich keine Lust. Ich glaube, dass sie wusste, dass sie das nicht mehr kann.
Jetzt befinden sich diese ganzen Eckeninhalte bei mir in großen Kisten im Keller. Ja. Also nicht alle, aber doch einige.
Das müssen wir, das ist dann das Nächste, was wir angehen müssen, was wir das alles aufteilen und ja auch wegsortieren und auch wegschmeißen. Das fällt einem am
wir
Anfang
haben ja schon
schwer.
So viel weggeschmissen. Mhm. Ah, genau, es fällt einem schwer, ne? Und dann irgendwann haben wir die Tür zugemacht und dann kam alles andere weg.
Ja, so ist es. Das Leben geht halt immer weiter, ne? Für uns ja auch. Also wir sind halt auch nicht mehr jung. Und das Leben geht immer weiter. Es geht immer weiter. Wir geben es weiter an unsere Kinder. Und du kannst es sowieso nicht ändern. Alles nimmt seinen Lauf, ob man es will oder nicht. Und das Schöne ist nur, wenn man es nicht alleine durchstehen muss.
Genau.
Schön, Nadja, danke.
Ja, sehr gerne. War schön.
Fand ich auch. Das war Folge 1 meines Podcasts M wie Marlene. Ich werde hier jede Woche auf die Suche nach Antworten gehen und auf die Fragen, die uns das Leben stellt. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir unbedingt, was euch beschäftigt. Schönes, Schwieriges, alles dürft ihr mir schreiben über Instagram oder schickt mir eine Mail an hey@mwiemarlene.de. Ich freue mich natürlich auch ganz doll, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder einfach nur kommentiert. Schön, dass ihr dabei wart. Ich danke meiner Schwester für das schöne Gespräch und euch natürlich auch. Immer montags gibt's eine neue Folge. Wir hören uns nächste Woche.